Papa. Natam, o Herren. Nam, nicht. Dharmam, religiöse Prinzipien. Nam, nicht. Yashaha, Ruhm. Bhuman, eine Person. Eta, bemüht sich um. Bhutadaya, durch Barmherzigkeit für die Lebewesen. Saha, jene Person. Chochaha, kläglich. Savarahe, von den unbeweglichen Geschöpfen. Api, sogar. Übersetzung. O Halbgötter, jemand, der kein Mitleid mit der leidenden Menschheit verspürt und seinen zeitweiligen Körper nicht für die höheren Zwecke religiöser Prinzipien oder ewigen Ruhmes opfert, wird mit Sicherheit sogar von den unbeweglichen Geschöpfen bedauert. Erläuterung. In diesem Zusammenhang sind Caitanya Mahaprabhu und die sechs Goswamis von Vrindavan höchst erhabene Vorbilder. In Bezug auf Sri Caitanya Mahaprabhu heißt es im Srimad Bhagavatam 11.5.34: Tyaktva sudashjaya surepshita raja lakshmin dharmishta araya vachasa yad agat aranyam maya mrigam daita yepsita manvadavat vande maha purushate charanaravindam. Vande maha purushate charanaravindam. Wir erweisen unsere achtungsvollen Ehrbietung den Lotusfüßen des Herrn, über den wir stets meditieren sollten. Er gab sein Leben als Haushälter auf und verließ seine ewige Gefährtin, die selbst von den Bewohnern des Himmels bewundert wird. Er begab sich in den Wald, um die gefallenen Seelen zu erretten, die durch die materielle Energie in Illusion versetzt wurden. Sannyas anzunehmen bedeutet, sozusagen bürgerlichen Selbstmord zu begehen. Und doch ist Sannyas zwingend vorgeschrieben, zumindest für jeden Brahmana, für jeden erstklassigen Menschen. Sri Caitanya Mahaprabhu besaß eine sehr junge und hübsche Frau und eine überaus liebevolle Mutter. Tatsächlich war die zuneigungsvolle Beziehung zu seinen Familienangehörigen mit so viel Freude verbunden, dass nicht einmal die Halbgötter solches Glück zu Hause erwarten konnten. Nichtsdestoweniger nahm Sri Caitanya Mahaprabhu zur Rettung aller gefallenen Seelen der Welt Sannyas an und verließ im Alter von 24 Jahren sein Heim. Er führte als Sannyasi ein sehr striktes Leben und enthielt sich aller körperlichen Annehmlichkeiten. Ähnlich hatten seine Schüler, die sechs Goswamis, hohe Stellungen in der bürgerlichen Welt bekleidet. Doch ließen auch sie alles zurück, um sich der Bewegung Sri Caitanya Mahaprabhus anzuschließen. Srinivas Acharya sagt, Tyaktvatunam Ashesha Mandalapati Shrenim Sada Tuchavat Budvadina Ganesha Kokadunaya Kopina Kanta Shrito. Diese Goswamis hatten als Minister Zamindas und hervorragende Gelehrte ein sehr angenehmes Leben geführt. Doch dann schlossen sie sich Sri Chaitanya Mahaprabhus Bewegung an. Um den gefallenen Seelen der Welt Barmherzigkeit zu erweisen, Dina Ganesha Ko Karunaya. Sie nahm ein sehr demütiges Leben als Bettelmönche in Vrindavan auf, wobei sie nichts weiter als Leinentücher und abgetragene Decken trugen, Kopina Kanta, und sie folgten der Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus, die in Vergessenheit geratenen Herrlichkeiten schief, von den Damen Dams wieder auszugraben. Ebenso sollte sich jeder, der in dieser Welt eine in materieller Hinsicht angenehme Position einnimmt, der Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschließen, um die gefallenen Seelen zu erheben. Die Worte Bhuta Dayaya, also nicht Bhuta Vasa, sondern Bhuta Dayaya, Maya Mrigam Daitayep Sitam und Dina Ganesha Ko Karunaya drücken alle den gleichen Sinn aus. Für diejenigen, die daran interessiert sind, der menschlichen Gesellschaft zu einem rechten Verständnis des Lebens zu helfen, sind diese Worte sehr bedeutsam. Man sollte sich der Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschließen, indem man dem Beispiel solch großer Persönlichkeiten wie Sri Chaitanya Mahaprabhu folgt und den sechs Goswamis und vor ihm den großen Weisen Dadichi. Statt sein Leben zeitweiliger Annehmlichkeiten wegen zu verschwenden, sollte man stets bereit sein, sein Leben für höhere Zwecke hinzugeben. Letzten Endes wird der Körper vernichtet werden. Deshalb sollte man ihn für die ehrenhafte Aufgabe opfern, religiöse Prinzipien überall auf der Welt zu verbreiten. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Jaitana Prabhu Nityananda Anveda Garada Sivasadi Gaur Bhaktavrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mit dieser Vorlesung fangen wir unser Wochenendseminar an für die Congregation oder die Sangha des Krishna-Bewusstseins. Unser Wunsch ist es, unseren Devotees ein Verständnis und auch praktische Fertigkeiten zu geben, die es ihnen helfen kann, also die ihnen helfen kann, in der Buchverteilung oder der Verteilung der Bücher von Srila Prabhupada teilzunehmen. Dies ist praktisch schon ein Teil von dem Seminar, was heute Morgen, ich glaube um 10 Uhr, weitergeführt werden wird, vielleicht im Konferenzraum. Im Konferenzraum Bhakta Vatsala Prabhu ist extra zu diesem Punkt, zu diesem Seminar gekommen, und ich möchte nicht nur den Mitgliedern der Sangha, sondern auch Devotees, die mit der Buchverteilung, sagen wir mal, zu tun haben, aber auch diejenigen, die Tempelservice haben, empfehlen, an diesem Seminar teilzunehmen, denn sie werden zu dem wichtigsten, oder sagen wir mal, der Familienangelegenheit des Krishna-Bewusstseins einen besseren Bezug bekommen durch dieses Seminar und sogar Möglichkeiten erhalten, eben die Buchverteilung zu verteilen. Ich freue mich, dass das Busprogramm oder einige Devotees vom Busprogramm hier sind, denn auch dieses Programm wird ja erhalten durch die Buchverteilung, und ich kann mir vorstellen, dass viel Praktisches und viel Sinnvolles und Förderliches da zu hören ist. Und ich werde heute Morgen sprechen über das Thema der Sinn und Zweck der Buchverteilung. In diesem Text wird ein hohes spirituelles Prinzip ausgedrückt. Das heißt, o Halbgötter, jemand, der kein Mitleid mit der leidenden Menschheit verspürt und seinen zeitweiligen Körper nicht für die höheren Zwecke religiöser Prinzipien oder ewigen Ruhms opfert, wird mit Sicherheit sogar von den unbeweglichen Geschöpfen bedauert. Es ist ein Ziel der menschlichen Lebensform, seine Energie, seine Intelligenz, seine Worte und auch seine Lebenskraft einzusetzen, um die höchste Persönlichkeit Gottes zu erfreuen. Krishna hat einen größeren Wunsch, als wir es uns überhaupt vorstellen können und als wir haben können, dass alle Lebewesen zurück nach Hause, zurück zu Gott kommen. Jeder, der dabei mithilft, diesen Wunsch zu erfüllen, wird Krishna sehr, sehr lieb und erlangt somit seine liebevolle Beziehung zu Krishna als sein ewiger Diener zurück. Unsere Hare Krishna Bewegung hat 7 Ziele, die Srila Prabhupada deutlich Srila Prabhupadas Gedanken, warum er die Bewegung gründete, illustrieren. An erster Stelle heißt es, in der menschlichen Gesellschaft systematisch spirituelles Wissen zu verbreiten und alle Menschen zu unterweisen, wie sie ein spirituelles Leben führen können, um so die fehlende Balance der Werte im Leben zu berichtigen und wirklich Einheit und Frieden in der Welt zu erreichen. Also das erste Ziel steht darin, systematisch spirituelles Wissen zu verbreiten, um den Menschen zu helfen, ihre Balance wiederzufinden. Das zweite Ziel ist, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und alle Menschen zu unterweisen, wie es in der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam offenbart wird. Die Bewegung ist also dazu bestimmt, erstens für den Einzelnen, dass er die Balance wiederfindet, und zweitens, dass man dann auch Krishna-Bewusstsein verbreitet. Sehr wichtige Sache. Selber Krishna-bewusst werden und Krishna-bewusst zu verbreiten, das sind zwei wichtige Unterweisungen auch von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dritte Ziel ist, die Mitglieder der Gesellschaft sowohl einander als auch Krishna dem höchsten Wesen näher zu bringen. Und so bei den Mitgliedern wie auch in der gesamten Menschheit die Sicht zu kultivieren, dass jede Seele ein Bestandteil Gottes mit den gleichen Eigenschaften wie er ist. Finde ich sehr, sehr nice. Prabhupada sagt hier, das Ziel ist es erstmal, die Mitglieder der Gesellschaft, dass sie sich selber näher kommen, dann, dass sie Krishna näher kommen. So eine Art spirituelle, so eine Art Koordinatensystem im Leben. Die erste Dimension ist die senkrechte, das ist unsere Beziehung zu Krishna. Dann ist die waagerechte. Das sind die Beziehungen zu den Lebewesen, zu zwei Arten von Lebewesen. Erstmal den Devotees. Wir müssen den Devotees näher kommen. Zweitens den Lebewesen, zu denen wir predigen. Den Jivas, den bedingten Lebewesen, die Teile Krishnas sind und völlig verloren sind, ohne seine Barmherzigkeit. Viertens, die Sankirtan-Bewegung, das heißt das gemeinsame Chanten der heiligen Namen Gottes, wie es in den Lehren Sri Chaitanya Mahaprabhus offenbart worden ist, zu lehren und zu fördern. Wir lehren die Sankirtan-Bewegung, das heißt das gemeinsame Chanten der heiligen Namen Gottes, und wir fördern diese Bewegung. Dieses gemeinsame Chanten der heiligen Namen Gottes in der Gemeinschaft von Devotees, die nicht zu schnell Medanga und Kartels spielen, wie das die leidenschaftliche Angewohnheit der Westler ist. Ja, also richtig vertieft gemeinsam miteinander zu chanten, ist die stärkste Medizin, die es im Kali-Yoga gibt. Das muss gelehrt werden und gefördert werden. Diese Sache ist die stärkste Medizin. Fünftens, für die Mitglieder und die menschliche Gesellschaft eine heilige Stätte transzendentaler Spiele zu errichten, die der Persönlichkeit Krishnas gewidmet ist. Nicht vieler Prabhupada wollte, dass Vrindavan und Sridhar Mayapur kultiviert werden, dass diese heiligen Orte wieder erweckt werden, weil da die Spiele Krishnas stattfinden. Die Chaitanya Mahaprabhu hatte am Anfang, das ist total interessant, wenn man sich das mal so betrachtet, wie Prabhupada das als Ziel ansah. Sagen wir mal so, als Krishna vor 5000 Jahren erschien, war Vrindavan ein Dorf, wo die Vrishabhasis eine fantastische Sache bauten. Da gab es große Versammlungshallen, viele, viele Tempel. Und die Vrishabhasis verehrten Narayan, damit Krishna beschützt wird. Auch Nanda Maharaj verehrte Nrisimhadev. Ja, Verehrung von Nrisimhadev ist sehr, sehr zentral für die Devotees im Krishna-Bewusstsein, damit Krishna verehrt wird. Also damit Krishna beschützt wird, damit ihm bei Spielen nichts passierte. So, Krishna tat in seine Lilas offenbaren in Vrindavan, und als er Vrindavan verließ, verfielen die Einwohner von Vrindavan in ein großes Klagen. Wir hören, dass in Nanda Maharaj Küche Spinnengewebe hing, weil sie nicht mehr kochten, nachdem Krishna fortging. So bekümmert waren sie in der Trennung von Krishna, Yashoda und Nanda. Und als dann schließlich die Krishnas Lilas beendet wurden, verfiel Vrindavan ein wenig, bis dann eines der Urenkel, der Enkel, Krishnas, ja, ein Enkelsohn Krishnas, seine Residenz in Mathura aufnahm und dort die heiligen Orte in Vrindavan restaurierte. Er brachte auch Deities dorthin, die dann verehrt wurden. So über den Lauf der Geschichte dann, war Vrindavan für eine ziemliche Zeit sehr etabliert, aber dann verfiel es langsam. Und schließlich, als die Mogulen nach Indien einbrachen, das hatten wir gestern gehabt, wurde Vrindavan total zerstört. Aurangzeb und die schon die Horden des Chinggis Khan zerstörten Vrindavan fürchterlich, weil sie einen unglaublichen Hass hatten auf die Religion dort. Stellt euch das mal vor. Ich hatte es gestern gesagt, also die Detis wurden genutzt von den Moslems als Gewichter auf den Wagen, um das Fleisch aufzuwiegen. Ja, ja. Und also richtig zerstört, nicht? Und die Wälder von Vrindavan waren unbewohnte Dschungel, wo die musulmanischen Herrscher hingingen, um wilde Tiere zu jagen. Das ist alles. Also fürchterlich. Dann schickte aber Chaitanya Mahaprabhu seine Devotees, die Goswamis, zuerst Lokanath Goswami und Bhugava Goswami, nach Vrindavan, um dort die verschiedenen heiligen Orte wieder zu entdecken und dort Tempel zu errichten. So, das ist ein Ziel. Für die Mitglieder und die menschliche Gesellschaft eine heilige Stätte transzendentaler Spiele zu errichten, die der Persönlichkeit Krishnas gewidmet ist. Sechstens, die Mitglieder näher zusammenzubringen. Das ist jetzt das zweite Mal, wo Prabhupada sagt, wir müssen näher zusammenkommen, mit dem Ziel, einen einfacheren und natürlicheren Lebensweg zu lehren. Siebtens, in Anbetracht der oben genannten Ziele, regelmäßig erscheinende Zeitschriften, Magazine, Bücher und andere Schriften zu veröffentlichen und zu vertreiben. So. Das sind also die sieben Ziele unserer Bewegung. Und wie ihr seht, sind 1, 2, 3 dieser Ziele ganz explizit der Buchverteilung gewidmet und noch andere Ziele, 2 davon indirekt, also dadurch, dass hier die Verbreitung von spirituellem Wissen hervorgehoben wird. Unsere Bewegung ist also eine Bewegung, die ganz eindeutig zur Kultivierung des eigenen Krishna-Bewusstseins gereicht ist und eben anderen Menschen hilft, das Krishna-Bewusstsein näher zu bringen. Das ist die Bewegung, in der ihr euch befindet. Herzlich willkommen. Fühlt euch wohl in ihr. Und deswegen ist es wichtig für Devotees, die mit der Hare Krishna-Bewegung verbunden sind, zu verstehen, was die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins ist, wie das geht. Und das ist der Sinn und Zweck unseres Seminars. Ich möchte gerne jetzt als nächstes erklären, warum die Verbreitung von Krishna-bewusster Lektüre eben hilft, Menschen spirituellen Nutzen zu erweisen. Warum es hilft, in der menschlichen Gesellschaft systematisch spirituelles Wissen zu verbreiten und so alle Menschen zu unterweisen, wie sie ein spirituelles Leben führen können. Ich möchte gerne aus einer Sektion des Chaitanya Charitamritas vorlesen, nämlich Madhya Lila, Kapitel 20, Abtext 127. Hier heißt es, wenn man die transzendentale Glückseligkeit einer engen Beziehung zu Krishna erlangt, dient man ihm und genießt den Wohlgeschmack des Krishna-Bewusstseins. Wollen wir das nicht, Dirk? Eine enge Beziehung zu Krishna zu erlangen und dann in dieser Beziehung einen transzendentalen Wohlgeschmack zu erlangen. Das ist auch dein Ziel, Gorangi? Also jeder von uns hat, glaube ich, diesen Ziel. Wir wollen diesen Wohlgeschmack in Beziehung zu Krishna erlangen. Nicht der andere Wohlgeschmäcker, die zeitweilig und flüchtig sind. Dazu lässt sich folgendes Beispiel anführen. Es kam einmal ein gelehrter Astrologe in das Haus eines armen Mannes. Und als er sah, dass dieser Mann bekümmert war, fragte er ihn nach dem Grund seines Kummers. Der Astrologe fragte: Warum bist du unglücklich? Dein Vater war sehr reich, aber er hat dir seinen Reichtum nicht offenbart, weil er an einem anderen Ort gestorben ist. Nicht? Also der war sehr unglücklich, weil er sehr arm war, und der Astrologe kam vorbei und sagte: Dein Vater ist sehr reich, ja. Du weißt jetzt nur nicht, wo sein Reichtum liegt für dich. Genau wie die Worte des Astrologen Savagya, die Nachricht vom Schatz des armen Mannes überbrachten, so informieren uns die vedischen Schriften über Krishna-Bewusstsein, wenn wir wissen wollen, warum wir uns in einer leidvollen, materiellen Lage befinden. Durch die Worte des Astrologen wurde die Beziehung des armen Mannes zum Schatz hergestellt. In ähnlicher Weise lehrt uns die vedische Literatur, dass unsere wahre Beziehung, die Beziehung zu Shri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Obwohl dem armen Mann versichert wurde, sein Vater habe einen Schatz, konnte er den Schatz mit diesem Wissen allein nicht heben. Deshalb musste ihm der Astrologe erklären, auf welche Weise er den Schatz tatsächlich finden konnte. Der Astrologe sagte: Der Schatz befindet sich an dieser Stelle, aber wenn du auf der Südseite gräbst, werden die Wespen und Drohnen auffliegen und du wirst deinen Schatz nicht bekommen. Wenn du auf der Westseite gräbst, wirst du dort ein Gespenst treffen. Huch! Das dich dermaßen erschrecken wird, dass deine Hände den Schatz nicht einmal berühren werden. Wenn du auf der Nordseite gräbst, wirst du dort auf eine große schwarze Schlange treffen, die dich verschlingen wird, wenn du versuchst, den Schatz auszugraben. Wenn du jedoch die Erde auf der Ostseite ein wenig aufgräbst, wirst du sogleich den Topf mit dem Schatz in den Händen halten. Nicht? Und dann wird gesagt, was das im Einzelnen bedeutet. Die Südseite repräsentiert den Weg des Karmakandas, wo die Wespen und Drohnen, das heißt die ganzen fruchtbringenden Arbeiter, diese Kamis, die so neidisch sind, einem das Leben schwierig macht. Wenn auf der die Westseite repräsentiert den Pfad des Jnana-Yogas, wo man das Gespenst der mentalen Spekulation anfindet. Die Nordseite repräsentiert den Pfad des mystischen Yogas, allen voran Kundalini-Yoga, wo diese schwarze Kundalini-Schlange einen auffrisst. Die Ostseite, die repräsentiert Bhakti. So wird also in den vedischen Schriften Krishna als der Mittelpunkt dargestellt, und diese vedischen Schriften geben uns also den Weg des Bhakti-Yogas, wo wir unseren Schatz erreichen können. Das Wichtigste, das Beste, was man einem Menschen antun kann, ist, dass man versucht, ihm spirituelles Wissen zu geben, durch das er den Schatz des Krishna-Bewusstseins in sich heben kann. Das ist also das Ziel der Buchverteilung. Nicht? Möglichst viele Menschen mit dem hingebungsvollen Dienst und dem spirituellen Wissen in Kontakt zu bringen, indem wir die Bücher verteilen. Dieses Ziel entspricht dem Wunsch Srila Prabhupads und der gesamten Parampara. Jiva Goswami zum Beispiel hören wir, der in Vrindavan so ein bisschen das Krishna-Bewusstsein organisierte, nachdem Chaitanya Mahaprabhu weggegangen war, hatte eine große Sorge, eine Sorge, die ihn wirklich zerfleischte. Jiva Goswami war sozusagen der GBC, der damaligen Vaishnava-Bewegung, wenn wir das so sagen wollen, der Leiter und der Führer. Seine Sorge war, wie kommen diese Leute, die gefallenen Seelen, an diesen Nektar der heiligen Schriften? Und so schickte er dann, wie wir hören, unterrichtete er drei Devotis, Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya und Shamananda Pandit, und schickte die dann aus, diese Literatur, die in Vrindavan gesammelt wurden, diese Goswami Grants, die Schriften der Goswamis, schickte sie aus, die in Bengalen zu verteilen, und dann später ging es nach Assam, nach Orissa und überall hin. Ja. So, das waren also drittens, wollen wir, wenn wir Literatur verteilen, den Menschen die Möglichkeit geben, ein, sagen wir mal, ein Service für Shri Krishna zu tun. Jeder, der ein Buch kauft, gibt damit einen wichtigen Service zu Shri Krishna. Die werden beschäftigt. Jeder Pfennig, der den Devotees gegeben wird, hilft den Leuten zu beschäftigen. Viertens wollen wir versuchen, selber geläutert zu werden in unserem Krishna-Bewusstsein. Wenn wir einen Service für Krishna tun, ist eine große Läuterung, die da geschieht. Wir sind sozusagen im Feuer des hingebungsvollen Dienstes, im Feuer der Buchverteilung, im Feuer des Sankirtan-Yagyas. Das ist ein Opfer. Und wir werden geschmolzen im Herzen. In unserem Herzen ist Gold und Eisen da. Das Gold will sich Krishna hingeben, das Eisen nicht. Durch Sankirtan, Yagya, das wie ein Feuer ist, ein starker, hingebungsvoller Dienst, wird das Gold vom Eisen getrennt. Wir kriegen ein reines, goldiges Herz. Dann werden wir die Bewegung der Goldherzen. Hare Krishna. Das nennt sich die Leute aus des Herzens. Und dann wollen wir natürlich versuchen, durch die Buchverteilung auch zu zeigen, dass diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein eine spirituelle Bewegung ist, bei der man Zuflucht nehmen kann vor den Leiden des materiellen Daseins. Nicht? Wie es hier gesagt wird, ein intelligenter Mensch sollte sich der Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschließen. All ihr, die hier sitzt, mit erwartungsvoller Stimmung, was wohl das Buchverteilungsseminar alles an neuen Inspirationen mit sich bringen wird, hä? Ihr alle seid gekommen dadurch, dass ihr irgendwann mal transzendentale Literatur in den Augen, also in den Händen gehalten habt und gelesen habt. Nicht? So seid ihr zum Krishna-Bewusstsein gekommen, nicht anders. Das etabliert die Buchverteilung, die Authentizität der ISKCON. Und sechstens, das Ziel unserer Bewegung ist es zu etablieren, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Das wird auch durch die Buchverteilung gemacht, denn da findet man auf jeder Seite fast, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Hier gibt es einen Schlucker. Krishna steht im Mittelpunkt der vedischen Schriften. Und es ist unsere Aufgabe, ihm zu dienen. Es ist das höchste Ziel des Lebens, die Stufe der Liebe zu Krishna zu erreichen. Prema, nicht? Deshalb sind Krishna, Dienst für Krishna und Liebe zu Krishna die drei großen Reichtümer im Leben. Durch die Buchverteilung werden wir Menschen helfen, diese Schätze zu heben. Unter, sagen wir mal, unter dem Boden ihres Lebens sind diese Schätze da. Aber sie müssen ein bisschen tiefer gehen, was sie tun können, wenn sie die transzendentale Literatur lesen. Das ist meine Vorlesung, der Sinn und Zweck der Buchverteilung. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle seht, wie wichtig diese Buchverteilung ist und den Wunsch habt, dann zu lernen, ja, ich möchte ein bisschen mehr über die Buchverteilung wissen. Dr. Vatsala Prabhu wird heute seine Vorlesung anfangen, glaube ich, mit dem Thema die Werte und die Prinzipien der Buchverteilung. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Fragen, die ihr schon immer einmal stellen wolltet, aber noch nie bisher die Gelegenheit hattet, sie zu stellen. Ja. Ja, hier steht es auch. Busparkplatz hinter der Rattenfängerhalle. Ist das ein Scherz oder ist das... Ja? Toll, das ist ein Witz. Das, hey, dürfen wir das aufhängen auf das schwarze Brett? Einladung zum Busparkplatz hinter der Rattenfängerhalle. Also, Sie sind, ja. Ja, gut. Ja, so wird es oft gesagt, stimmt, Berg der Watzalat. Die Leute haben noch nicht genügend Wissen, was Krishna-Bewusstsein ist. Das Krishna-Bewusstsein, der oder der ISKCON. Bhaktivatsala Prabhu, Frage ist, oft wird uns der Vorwurf gemacht, wir wären eine Sekte und man könnte sagen, dass die Tatsache, dass die Devotees rausgehen und werben für das Krishna-Bewusstsein, indem sie die Literatur verteilen, diesen Vorwurf nur noch erhärtet. Beweist. Nun, eine Sekte ist etwas, was sich von einer großen Sache abgetrennt hat und sondiert, da eigene Dinge praktiziert. Doch die haben Vorgänge entwickelt, oder Prozesse entwickelt, die so aus dem Hirn eines Gründers besteht, der da was Neues gemacht hat. Na, aber die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins ist eine sehr, sehr alte Angelegenheit. Es gibt in der westlichen Welt, wird oft gesagt, der Hinduismus missioniert nicht. Wird oft anders als die Kirchenmission, aber es gibt im Hinduismus eine richtige Tradition von Wissensverbreitung. Und zwar haben die Sadhus, so heißt es, in den 5000 Jahren alten Bhagavad, haben gereist und haben Wissen verbreitet an der Türschwelle. Nicht? Shukadev Goswami besuchte die Haushälter, so hören wir, und gab ihnen Tipps, nicht? Er verbrachte so lange, wie man braucht, zum Melken einer Kuh. Das predigte er, während die Kuh gemelkt wurde. Nahm das Milch, die Milch und ging weiter. Paribrahma Gacharya. Richtig, also der Sannyas-Lebensstand ist richtig dazu bestimmt, die anderen Teile der Gesellschaft zu lehren und zu inspirieren. Nicht? Und die Sannyasis, die zum Teil auch Gurus waren, haben ihre Schüler dann angehalten, die Brahmacharis in die Gesellschaft hineinzugehen und den Haushältern zu helfen, die mit dem Lebensunterhalt beschäftigt waren. Die waren nicht Haushälter wie viele Haushälter in unserer Bewegung, die noch aktiv predigen, sondern haben sich hauptsächlich um das Gründen der Familie gekümmert. Und das ganze vedische System wird praktisch von der Wissensverbreitung getragen. Das ist etwas sehr Altes, etwas sehr Ehrwürdiges, wo viel darüber berichtet wird. Nicht? Oder richtig, die ganze Gesellschaft beruhte darauf, dass die Haushälter die anderen Teile der Gesellschaft versorgten und umgekehrt dann von diesen Brahmacharis, den Sannyasis und auch ein wenig von den Vanaprastas erleuchtet worden im spirituellen Wissen. Es war ein gemeinsames Geben und Nehmen. So nehmen wir eigentlich teil, als Teil dieser alten Kultur, an dem Familiengeschäft. Kann nicht der Vorwurf erhoben werden, dass es eine Sekte, weil es nicht eine Neugründung ist, sondern etwas, was sich abgetrennt hat von dem Christen, von der alten Kultur, sondern wir stehen mittendrin in der Kultur. An einer Stelle wird gesagt, es gibt sogar keine höhere Methode, der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen, als den gefallenen Seelen Barmherzigkeit zu erweisen. Also das weist darauf hin, dass man etwas tut für die. Nicht? Und von allen Gaben, Charity, so heißt es in der Manu Sanghita, ist die Gabe von Wissen als die höchste anzusehen. Zweithöchste ist die Gabe von Land, weil man sich mit Land seine Nahrungsmittel herstellen kann. Aber noch höher als das ist die Gabe von Wissen, weil man durch durch das Wissen all seine Nöte, nämlich den Kreislauf von Geburt und Tod, ein für alle Mal beenden kann. Ja. Ein Mensch, der, sagen wir mal, noch nicht so entwickelt ist, bei dem konzentriert sich sein ganzes Anliegen auf sich selber. Beim Kind sieht man das. Nicht? Das Kind stoppt alles. Man merkt es auch, wenn man krank wird, dann, habt ihr es schon mal gehabt, dann konzentriert sich das Bewusstsein unglaublich auf sich selber. Mein Teechen, mein Ingwer, mein Schal, dass das ja richtig sitzt alles. Nicht? Und man erwartet, dass die ganze Welt versteht, dass man krank ist und ein Krankenbett kommt. Mögest du lange leben und gesund werden. Das ist so eine ganz natürliche Sache, so ein Schrumpfbewusstsein. Nicht? Aber je weiter ein Mensch entwickelt in seinem Leben, wird er sich über andere bewusst, bis er zum wirklich entfalteten Bewusstsein kommt, wo er nicht Leid mit sich selber hat, sondern mit anderen Leid. Parikshit Maharaj ist das beste Beispiel dafür. Parikshit Maharaj ist ein Beispiel für Stetigkeit im hingebungsvollen Dienst. Als er zum Zeitpunkt, als er es bei ihm an den Zeitpunkt kam zu sterben, als die Schlange kam, ein paar Tage vor seinem Tod, da hatte er noch immer Mitleid für andere. Da hat er nicht nur an sich gedacht, oh Mensch, mich zu verrammeln. Es gibt ein materialistisches Vagewartam. Da wird gesagt, dass Parikshit Maharaj in der letzten Sekunde seines Lebens oder in der letzten Zeit seines Lebens eine glatte Säule baute und auf der Säule ein Palast und sich in den Palast flüchtete, damit ihn der Tod nicht kriegen konnte. Das ist interessant. Mahabharata, da gibt es eine total materialistische Aussage. Die sagt auch als Jude Stira in das Töten von Dronacharya involviert war. Und dann sprach Ashwatthama ist tot. Nicht? Der berührte sich, der berührte das. Weil er das sagt, musste er die Hölle sehen, weil er in einer Lüge versteckt war. Es ist interessant, die Schriften werden auch dämonisch ausgelegt. heißt im Kali Yuga, fürchten sich die Vedas vor Missinterpretation. Es wird richtig in den Puranas gesagt, sie haben Angst, sie missbraucht werden. Krishna, Krishna. Die sind schwach, sind nicht, aber wir hören, wie es wirklich ist im Bhagavatam, dass Parikshit Maharaj sich noch überlegte, kurz vor seinem Tod, wie kann den armen, gefallenen Seelen, die durch dieses ganze schlechte Karma, was sie aufsammeln, in die höllischen Planeten kommen, nicht? Das war im 5. Kanto, wurde das ja beschrieben, da sagt Parikshit Maharaj, sagt im 6., wie kann man sie davor retten? Nicht? Er hat noch Mercy für die Seelen, und das zeigt, wie entwickelt er ist. Er ist nicht in dieser Ich, meiner, mir, mich, du, da gibt es ein absolutes, wir reden nicht mehr diese Worte der Vergangenheit, nicht? Du sabotierst dich, nicht, und so weiter. Gut, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Der ist doch schon lange vergriffen. Ach so, ja. Können wir das vielleicht, schön, können wir das vielleicht ein anderes Mal? Wir dürfen nicht so spät anfangen. Wir müssen auch Pausen haben zwischendurch, dass wir alles aufnehmen und verdauen können. Nicht, ich möchte, das habe ich nicht gesehen, also mir ist die Zeit wieder mal weggerannt. Ich möchte hier enden. Alles Gute für euch und bitte nehmt reichlich an diesem Seminar teil. Bhakta Vatsala Prabhu ist extra gekommen mit einem Assistenten sogar. Und es ist ganz wichtig, dass ihr dort bitte teilnimmt und so weiter. Viel lernt und mitnimmt und so weiter. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.